Jo, guten Morgen, auch von uns. Wir freuen uns alle, dass wir heute wieder da sein können bei euch. Auch die Timna und der Jonathan. Und ich möchte mich von Herzen bedanken, dass wir heute gemeinsam wieder in die Bibel schauen können, dass wir auf Jesus schauen dürfen, von ihm lernen, von seinem Wort. Und heute geht's, ich soll noch liebe Grüße ausrichten von Martin und Alice. Freuen sich auch schon sehr auf euch. Also liebe Grüße auch von Ihnen. Heute geht es um ein Thema, das uns alle eigentlich als Christen immer ins große Staunen und schlussendlich in Lobpreis zieht. Und wenn wir auch nur ein bisschen was lesen drüber in der Bibel, dann erfüllt uns das mit Freude. Und zwar Gottes Treue. Ich glaube, jeder von uns kennt Geschichten in seinem Leben, wo er sich denkt, bah, Gott ist treu. Und wir wollen jetzt in die Bibel schauen gemeinsam. Dazu können Sie aufschlagen 2. Timotheus 2. Und wir werden da lesen sozusagen den Leitvers über die Predigt, den Vers 11 und 12. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ein Vers, den haben wir sicher schon oft gelesen, oft gehört. Aber es ist wunderbar zu lesen, dass wir nichts tun können. Jemals, du wirst nie irgendwas in deinem Leben tun können, was Gottes Treue aufheben kann. Es steht da, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich glaube, man könnte es damit umschreiben, dass man sagen kann, Gott wird seinen Verheißungen immer treu bleiben. Du wirst niemals was ändern können an Gottes Verheißungen. Und eine meiner Lieblingsverheißungen im Alten Testament oder auch eine der berühmtesten Verheißungen finden wir im 1. Mose 12, wo Gott Abraham etwas verheißt. Und in 1. Mose 12 Vers 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Hier verspricht nicht Abraham Gott irgendwas. Das heißt nicht, hier verspricht Abraham nicht Gott was, sondern Gott erwählt Abraham. Und wir lesen weiter dann im 15. Kapitel, kommt es dann zur Bundesschließung zwischen Gott und Abraham. Und das funktioniert so, wir lesen, dass da Abraham eine dreijährige Kuh, einen dreijährigen Widder und eine dreijährige Ziege und zwei Tauben vor Gott bringen soll. Und die Kuh, den Widder und die Ziege schneidet er in der Mitte durch und legt eine Hälfte links, eine Hälfte rechts hin. Und die Tauben lässt er ganz und legt auch links, rechts hin. Und dann passiert Folgendes, dass Gott einen tiefen Schlaf über Abraham fallen lässt. Und Gott verspricht ihm dann auch noch, dass sein Volk 400 Jahre lang gefangen sein wird in Ägypten. Aber dass dann die Nachkommen das Land erben werden. Und in 1. Mose 15, 17 heißt es dann, und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham. Und bei der Bundesschließung damals haben sich zwei Parteien getroffen und man hat eben Tiere zerteilt und die beiden Bundespartner sind gemeinsam durch diese zerteilten Tiere durchgegangen, um gemeinsam zu sagen, hey, sich daran zu erinnern, wir schließen jetzt diesen Bund und wir gehen jetzt gemeinsam durch und wenn du den Bund brichst, dann darf ich dir das antun, wie es den Tieren da geht. Ich darf dich sozusagen zerteilen und du mich auch. Und was ist jetzt das Besondere hier beim Bund zwischen Gott und Abraham? Wir hören, ein rauchender Glutofen geht alleine mit einer Feuerfackel zwischen den Stücken hindurch. Also Gott geht alleine durch. Der Abraham liegt daneben und schlaft. Und vielleicht könntest du da schon dran denken, vielleicht eine neue Bibelvers-Auslegung zu dem, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Abraham liegt da und macht nichts. Und Gott, der Treue, der Gerechte, der Wahrhaftige, geht alleine durch. Warum kann er das? Er kann es machen, weil er Gott ist. Seine Treue ist vollkommen. Und wie wir jetzt sehen dürfen in der alttestamentlichen Heilsgeschichte, alles, was Gott da versprochen hat in dem Bund, ist eingetroffen. Seine Kinder haben das Land geerbt. Und ein weiterer Punkt, der sich auch erfüllt in dieser Verheißung, lesen wir am Ende. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wie werden durch Abraham alle Geschlechter in der Erde gesegnet? Und dazu wollen wir uns Galater 3 anschauen, die Verse 6 bis 14. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Wahnsinn, dass sogar die Verheißung schon von Abraham das Evangelium beinhaltet, dass uns da gesagt wird, so wie ja Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wird, werden auch wir, die Heiden, aus dem Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt, durch das Evangelium. Niemand kann das Gesetz erfüllen. Das Gesetz. Die Bibel spricht immer wieder von Geboten, vom Gesetz. Und es wird ja auch Gott gefragt, Jesus gefragt, wie kann man denn das Gesetz zusammenfassen? Es gibt im Alten Testament über 500 Gebote von den Juden. Und Jesus fasst zusammen mit Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich denke mir oft, hey cool, ja, das schaffe ich. Das sind zwei Gesetze. Zwei Gebote, das schaffe ich doch, oder? Aber schafft man das wirklich, so wie wir es heute schon gehört haben, schafft man das wirklich, dass wir Gott lieben und dann unseren Nächsten wie uns selber? Kann ein Mensch von sich aus sagen, dass er Gott liebt? Und in Römer 3 finden wir da eine Antwort. In Römer 3, 10 und folgende. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen nichts, alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und dann heißt es weiter, dass unsere Lippen begift sind, dass unser Mund voll Fluchen ist, dass unsere Füße schnell sind, um Blut zu vergießen. Und dass wir den Weg des Friedens nicht kennen. Und Vers 18 heißt, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Damals wieder, in Vers 20, in einer anderen Übersetzung heißt, kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Und dass das Gesetz dazu da ist, um unsere Sünde aufzuzeigen. Ich denke, das ist der absolute Killer-Vers, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir unsere Sünden durch irgendwas Gutes vielleicht wettmachen wollen. Dass wir uns denken, na, jetzt mache ich das und dann ist Gott vielleicht nicht mehr zornig auf mich, wenn ich jetzt gesündigt habe. Aber kein Mensch kann vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt, indem er vielleicht was Gutes tut. Aber in Vers 20 dürfen wir sagen, als Christen heute, wir kennen einen Gott, der als Mensch hier auf der Erde war, und das ganze Gesetz für uns erfüllt hat. Und es heißt nämlich in der Bibel auch, dass Jesus in allen versucht worden ist wie wir, aber ohne Sünde blieb. In Hebräer 4, 15 und 16 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus ist in allem versucht worden, wie wir, in jeder erdenklichen Sünde. Aber er ist treu geblieben, er ist Gott treu geblieben. Und für mich ist das persönlich jeden Tag ein Riesentrost, eine wirklich Riesenstütze in mein Leben. Und ich weiß, Jesus hat das perfekte Leben gelebt, ich darf in seinen Fußstapfen, ich muss einfach nur an ihn glauben, ihm vertrauen, versuchen, nach seinem Willen zu fragen. Und in meinen Teenie-Jahren war ja der Hype von diesen What Would Jesus Do Bundlen. Wenn ich 15 war, habe ich auch so eins oben gehabt. Und das waren diese Was würde Jesus tun Bundlen, dass man sich einfach daran erinnert. Das ist WWJT drauf gestanden. Was würde Jesus tun? Und vielleicht fragen wir uns das wieder häufiger auch im Alltag. Vielleicht nehmen wir das heute alle aus der Predigt mit, wenn wir denken in den Situationen, wir haben alles im Griff. Natürlich, wenn wir am Boot draußen sind, im Sturm, denken wir, was würde Jesus tun? Übers Wasser gehen, im Sturm bändigen, ja. Sicher denken wir zuerst dran, aufs Normale rüberkommen, aber einfach mal denken, hey, Jesus, hilf mir, was soll ich tun? Ich sag auch. Und wirklich in den Lebenssituationen, wo wir wirklich glauben, wir haben alles im Griff, im ganz alltäglichen Leben diese Frage zu stellen, was würde Jesus jetzt tun? Aber es ist wunderbar, dass wenn wir, egal was wir auch tun, wir können immer wieder zurückkommen. Es steht da, wir können freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Und wie es heißt auch in unserem Vers, auch wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und gerade wenn es um Vergebung unserer Sünden geht, ich weiß nicht, wie es euch geht, oft tue ich mir extrem schwer. Ich denke mir dann immer, ja eben, ich muss jetzt wieder was gut machen, Gott ist grantig. Traue mich dann nicht wirklich tief in Lobpreis zum Gehen, tief zum Beten. Muss erst ein, zwei Tage lang zeigen, so auf, wow, Gott, ich habe was falsch gemacht, bitte vergib mir. Und ja, das ist gut, aber wir sollten auch Gottes Treue, dass wenn wir untreu sind, er uns treu bleibt, glauben. Und dass wir mit unseren Werken sowieso nichts vor ihm beweisen können. Und in Kolosser 3,1,4 steht so schön, auch in unserem Vers steht es, wenn wir gestorben sind mit ihm, werden wir mit ihm leben. Und in Kolosser 3,1,4 möchte ich vorlesen, wenn ihr nun in Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Steht auch in unserem Vers. Wenn wir ausharren, werden wir mit ihm mitherrschen. Und wenn wir mit Christus sterben, werden wir mit ihm leben. Und so heißt es da auch, wir sind gestorben und unser Leben ist jetzt verborgen mit Christus in Gott. Und wir sind doch für die Werte und für alles in der Welt gestorben. Den Ruhm, den Macht, alles was so leimend auf der Erde ausschaut. Verglichen zu dem, was unser Herr Jesus Christus gemacht hat, was ist das wirklich? Erinnern wir uns doch, wie super und wie treu Gott zu uns ist und uns immer bleibt. Und ich möchte euch dazu ein persönliches Zeugnis geben. Viele von euch wissen, die mich schon länger kennen, wissen ja, dass ich in meinem Maturajahr mit Krebs diagnostiziert worden bin. Und im Nachhinein habe ich von einem Freund, der Arzt in der Arztausbildung war, habe ich ihm einmal alle so meine Zettel, die ich aufgehoben habe, geschickt, wo der Tumor so beschrieben ist. Und er hat gesagt, dass es gibt drei verschiedene Arten von Hodenkrebs und ich habe die aggressivste und die tödlichste gehabt. Das habe ich damals gar nicht gewusst und ich kann im Nachhinein nur wieder sagen, danke Gott. Aber ich bin diagnostiziert worden und bei der Heimfahrt mit meinen Eltern haben wir ein bisschen geredet, war eigentlich schweigend. Und dann sind meine Brüder zu uns nach Hause gekommen und wir haben halt gemeinsam gebetet. Und mein Bruder hat mir einfach den Psalm 91 vorgelesen. Und da sagt David zu Jesus, meine Zuflucht, Entschuldigung, und meine Burg, mein Gott, auf den ich treue, auf den ich traue. Dass er David unter den Flügeln haltet. Sorry. Und es steht da, seine Treue ist Schirm und Schild. Und ich bin gleich am nächsten Tag operiert worden, was das absolute Wunder war, weil ich bin ganz normal Krankenkasse versichert gewesen und der Arzt, der mich diagnostiziert hat, dürfte auch ein Christ sein, ich habe es nie erfahren, ob es wirklich ist, und hat gleich einen Freund angerufen von ihm, der im OP arbeitet, und ich bin gleich am nächsten Tag operiert worden. Und ich habe nur sagen können, danke Gott, danke für deine Treue, danke, dass deine Treue mein Schirm und mein Schild ist. Dann nach der Operation haben wir den Ärzten gesagt, hey, ich sollte 2 Zyklen Chemotherapie vorbeugend machen. Und wie ich dann dort war, beim ersten Zyklus, ist dann in meinem Blut die Tumorwerte wieder gestiegen. Und das heißt, das hat geheißen, dass irgendwo eine Metastase vielleicht ist, eine kleine, die da aufgekommen ist. Und ich habe einfach dann 3 Zyklen statt 2 Zyklen bekommen. Wo ich im Nachhinein auch nur sagen kann, boah, Gott hat das schon gewusst, dass das passieren wird. Und ich habe einfach ein Festhalten können. Ich habe sagen können, in der Situation, du bist da jetzt bei der Chemotherapie. Und Gott hat sich darum gekümmert, dass ich genug Zyklen gekriegt habe, dass der Krebs komplett ausheilt. Und er ist dann auch besiegt worden. Und zuerst gehen wir dann alle 3 Monate zur Nachbehandlung. Und dann wird der Abstand immer wieder länger. Und jedes Mal bin ich hingegangen mit der Gewissheit, egal wie die Diagnose jetzt ist, mein Gott ist mein Schild und mein Schirm. Er ist da in der Situation. Und jedes Mal, Gott sei Dank, ich kann nur sagen, danke Jesus, hat es geheißen, ich bin gesund. Und diese Woche, die letzte Woche, ist mir auch ziemlich schlecht gegangen. Da habe ich ein bisschen so, ja, komisches Körpergefühl gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, mache ich mal wieder Blutwerte. Und die Blutwerte waren Gott sei Dank wieder gesund. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber wenn man sein Vertrauen auf Gott setzt, dann kann man wirklich in jede Lebenssituation reingehen und sagen, Herr, du bist treu, ich bin bei dir geborgen und du sorgst für mich. Und es ist jetzt, ich bin gesund, es passt alles mit meinem Körper und das ist jetzt nur eine Geschichte jetzt zur Gesundheit bezogen. Ich glaube, wir können alle täglich jubeln und staunen, wenn wir zurückschauen, wenn wir gemeinsam vielleicht uns die Geschichten erzählen, wie Gott uns treu ist, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir nur an ihn glauben. Wir müssen nichts. Wir müssen nur an ihn glauben. Und ja, wenn ich zurückschaue auf mein langes Leben, jetzt wäre ich ja dieses Jahr wäre ich ja alt, dieses Jahr wäre ich ja 30, dann darf ich das wirklich sehen. Und das wollte ich euch mit euch teilen. Allein wie ihr einfach jeden Tag auf uns schaut und auch gerade in der Nachfolge, wenn wir als Christen Jesus nachfolgen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Glaubt zu unserem Herrn Jesus. Es gibt keinen Menschen, der das Gesetz erfüllen kann. Und selbst alles Gute, was du jemals machen wirst in deinem Leben, hat Gott schon vorausgeplant. In Epheser 2, 8 bis 10 heißt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und so wollen wir gemeinsam in die neue Woche gehen, ermutigt von der Treue Gottes und in den Werken wandeln, die er zuvor bereitet hat. Und lass uns noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir leben dürfen, aber ich danke dir noch viel mehr, dass wir in dir verborgen sind, dass du in uns lebst, Jesus. Ich danke dir, dass du jeden, der an dich glaubt, dass du jeden vergibst, dass du jeden in Liebe annimmst und dass du mit jedem mitgehst. Ich danke dir, dass wir nichts bringen können. Ich danke dir, dass wir vor dir nichts verdienen können und auch niemals was verdient haben. Danke, dass du uns erwählt hast. Danke, dass du uns mit deiner Liebe und deiner Treue überschüttest, jeden Tag neu. Und wir wollen wirklich die frohe Botschaft von dir, die wir erleben dürfen jeden Tag, die wir in der Bibel haben, Jesus, in die Welt bringen. Ich bitte dich, dass du uns ausrüstest mit deinem Geist, es einfach weiterzugeben, wie treu du uns beistehst. Danke, lieber Vater. Amen.